Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, manches verändert sich. Also früher, wie ich in der Schule war, noch ein bisschen jünger als ihr Konfirmanden, da, wenn ein Junge bei irgendeiner Geschichte ein paar Tränchen verloren hat, dann hieß er sofort, du Heususe! Und von den Erwachsenen hat man gehört, Indianer kennt keinen Schmerz und Jungs weinen nicht. Heute wird es etwas anders formuliert, wenn jemand vielleicht etwas erzählt, was beim Zuhörer mitleiderregend ist, dann kommt manchmal so der hämische Kommentar, heul doch. Hat sich nicht geändert, seitdem ich jung war. Hat sich, glaube ich, auch in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Denn im ersten Satz unseres Evangeliums, das wir vorhin gehört haben, da steht, Jesus sieht die Stadt Jerusalem und weint. Das ist etwas, was irgendwie zu der gesamten Geschichte auf den ersten Blick nicht passt. Da kommt man doch sicherlich auf die Idee und sagt, mein Gott, im Laufe seines Lebens, insbesondere bei diesem Geschehen in Jerusalem später und der Kreuzigung auf Golgatha, da hätte er doch genügend Grund gehabt, wirklich zu weinen. Aber da wird nichts beschrieben. Weder als er verspottet wird, weder als er gefoltert wird, auch nicht, als man ihm die Nägel durch die Hände und Füße treibt und sein Kreuz aufrichtet. Da wird nichts überliefert von einem Weinen Jesu. Und die ganze Zeit vorher eben dann diese Situation, er kommt auf die Stadt zu, diese Stadt der Verheißung der Väter, diese Stadt, die durch König David zur Hauptstadt eines großen Reichs gemacht wurde, dieser Stadt, in der nach jüdischer Vorstellung Gott selbst seine Wohnung genommen hat, in der Salomo einen prachtvollen Tempel errichtet hat, der unter Herodes dann nochmal umgebaut und erweitert wurde, in dieser Stadt, wo eigentlich die Gottesnähe so groß sein sollte, da kommt Jesus hinzu, sieht sie und weint. Aus tiefstem Herzen und mit großer Trauer. Wenn du doch erkenntest zu dieser Zeit, was dem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und er weiß, wie oder wie er eben nicht in Jerusalem von den Menschen als der erkannt und angenommen wird, der er ist. Der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, der Gott, der den Menschen nahe sein will und nahe ist, vor ihm wird die Stadt, werden die Menschen da drin die Augen verschließen, weil sie meinen, sie hätten den Allmächtigen im Tempel schon eingesperrt und damit sicher wie den Euro im Geldbeutel. Jesus weint über die Stadt. Er weint über Jerusalem, weil dort etwas nicht in Ordnung ist. Weil es anders ist, als es Gott sich vorstellt. Weil es anders ist, wie es denn sein könnte. Wenn wir auf die Stadt Jerusalem heute blicken, wenn wir auf die vergangenen 2000 Jahre blicken, hat sich denn da was geändert? Ist nicht auch heute noch für alle Menschen und für Christen, Juden und Muslime nicht Grund genug, über diese Stadt zu weinen? Die Stadt, die eine ganz besondere Bedeutung hat für drei große Weltreligionen. Die Stadt, die ein Zeichen sein könnte, dafür, dass Menschen gut miteinander umgehen. Die Stadt ist nach wie vor immer noch ein Hort der Unterschiede, der Feindschaften, des Misstrauens. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Herrgott, wie er diesen Erdball geschaffen hat, so gewollt hat. Jesus hat ein prophetisches Wort gesprochen im Übrigen. Es wird eine Zeit kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich dem Erdboden gleich machen. Es waren wenige Jahre nach Jesu Tod, als das geschehen ist. Zum wiederholten Mal, aber für das, was im Judentum heilig war, ziemlich endgültig. Jerusalem wurde öfters erobert, aber der Tempel, der hatte Bestand. Aber einige Jahre nach Jesu Tod, als die Römer Jerusalem belagerten und zerstörten nach dem Bar Kochba-Aufstand, machten sie alles sehr gründlich. Vom Tempel, der Wohnung, wie man damals meinte, Gottes, wo erst er selbst an seine Füße, dann vielleicht sein Name wohnte, blieb nichts weiter übrig als seine Mauer. Die Westmauer, die heute noch besteht. Es ging so viel ins Vergessen. Kein Mensch weiß zum Beispiel, wo das Allerheiligste auf dem Tempelberg in Jerusalem heute ist. Man vermutet, da wo die Al-Aqsa-Moschee steht. Und auch kein orthodoxer Jude würde jemals dort hinaufgehen, nicht weil dort die Al-Aqsa-Moschee steht, sondern weil er sich nicht trauen würde, den Boden zu betreten, wo die Füße Gottes einstmals standen. Es ist viel vergessen worden, es ist viel in Vergessenheit geraten, es ist viel durcheinander geraten. Und die Verheißung Jesu, dass kein Stein auf dem anderen hat bleiben dürfen, die hat sich erfüllt. Auch heute, wenn man hineinschaut, ist es mehr Grund zum Weinen als Grund zur Freude. Und es sind nicht nur die Meldungen, die durch die Nachrichten gehen, dass Palästinenser und Israelis sich nicht grün sind. Das geht ja bis hinein in die christlichen Konfessionen. Die heiligen christlichen Stätten in Jerusalem werden in der Regel von mehreren Konfessionen versorgt, um das Wort verwaltet nicht in den Mund zu nehmen. Und da geht's genau nach der Uhrzeit, wann welche Konfessionen Gottesdienst feiern darf. Und Gnade ihr Gott, wenn sie 5 Minuten länger braucht. Also wenn selbst die Christen sie nicht verstehen. Das ist zum Heulen, aber nicht nur in Jerusalem. Und Jesus, er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Man würde heute sagen, wenn jemand so etwas veranstaltet, das wäre ein provokatives Event, eine Zeichensetzung. Und heute wie damals wird man vermutlich sagen, naja, hat er halt gemacht, aber hat's was genutzt? Der Hintergrund war klar. Für Jesus war wichtig, der Tempel, der ja für das Judentum das zentrale Gotteshaus war, das ist der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Das ist der Ort, wo Menschen Weisung erfahren, genauso wie in unseren Kirchen von den Kanzeln herab. Das ist der Ort, wo über den Glauben, über die Beziehung zwischen Mensch und Gott diskutiert wird, wo versucht wird, Klarheit zu gewinnen, was richtig und falsch ist. Das ist der Ort, an dem Menschen spüren, Gott ist uns hier ganz besonders nah. Und wie passt dann dazu, dass sozusagen ein Sonderangebot, Supermarkt für Opfertiere und Sonstiges direkt vor den Türen der heiligen Räume stattfindet, wo das anpreisende Geschrei der Händler die Gebete schon längst übertönt hat, wo der Preis für eine Opfertaube wichtiger war als das Quäntchen Wahrheit in der Wirklichkeit zwischen Gott und Mensch. Lukas beschreibt es ja noch schonend. Er fing an, die Händler auszutreiben, hinauszutreiben. In den anderen Evangelien, da hört sich's manchmal schon etwas gewalttätiger an. Da nahm er eine Geißel, eine Peitsche und prügelte die Händler hinaus. Es hat für eine kurze Zeit wohl genutzt. Denn Jesus blieb im Tempel für eine ganze Weile. Die Ruhe, für die er gesorgt hat, und die Konzentration, die die Menschen da drin gebraucht haben, die Offenheit, die sie hatten, das Wort Gottes zu hören, das war für ihn auch die richtige Gelegenheit, das zu tun, weswegen er auf diese Welt gekommen war. Er lehrte täglich im Tempel. Und die Menschen kamen. Warum? Lehrer am Tempel gab es unendlich viele. Selbsternannte, aber auch Examinierte. Warum? Warum kommen Sie zu diesem Zimmermann aus Nazareth, der da nach Jerusalem das erste Mal kommt, eine unbekannte Gestalt ist? Sie kommen, weil sie richtig hören. Und weil die, die hören, es weitererzählen und sagen, da sitzt einer im Tempel, der plaudert keine heiße Luft, sondern der hat uns für unser Leben wirklich etwas zu sagen. Wir spüren, dass der Allmächtige mit ihm ist. Selbst wenn sie damals noch nicht erkannt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Selbst dann haben sie ihm zugehört und sind zu ihm gekommen. Und dann haben wir wieder so eine Reaktion, die zu unserer Menschheitsgeschichte dazugehört. Hat einer Erfolg, sprich macht er seine Sache gut, gibt es eben auch den Neid, die Eifersucht. Und genau das ist dann auch im Tempel passiert. Die Etablierten, die hohen Priester, Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes, die sonst immer gesagt haben, wo es lang geht, die fühlten sich in ihrer Macht bedroht oder gar beschnitten von diesem Zimmermann aus Nazareth und trachteten danach, ihn aus dem Weg zu räumen. Aber sie fanden es nicht, wie sie es machen sollten. Das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Das ganze Volk? Anscheinend nicht. Denn sonst wäre es einige Zeit später nicht so gewesen, als ein Pilatus fragte, wollt ihr Jesus oder Barabbas frei bekommen haben, dass alle schreien, Barabbas und kreuzigt Jesus. Oder war die Propaganda derer, die davor und danach das Sagen hatten, stärker als die Vernunft oder stärker als das Wort, das Jesus gesprochen hat und seinen Weg in die Herzen der Menschen gefunden hatte? Jesus sah die Stadt und weinte über sie. Aber es gibt auch Hoffnungsvolles. In der Prophezeiung Jesu, da heißt es, sie wird dem Erdboden gleichgemacht, kein Stein bleibt auf dem anderen. So weit, so geschehen. Und doch steht sie, diese Stadt, ist Heimat und ist heilig für drei große Weltreligionen. Und vielleicht wird sie eines Tages auch ihrem Namen Ehre machen, den man nämlich auch mit Jerusalem, mit Stadt des Friedens übersetzen kann. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.